Ich heiße Sie herzlich willkommen hier zur Alltagswerkstatt bei Radio Horeb mit dem Dozenten, Arzt, Psychotherapeuten, Unternehmensberater und Autor des Buches Liebenswert bist du immer mit Dr. Jakob Derbolowski. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir sprechen in der nächsten Stunde über Harmonie und Jähzorn. Jetzt werden Sie sicherlich fragen, ja, was hat die Harmonie mit dem Jähzorn zu tun? Auf den ersten Blick erst einmal gar nichts. Harmonie ist etwas, nach dem wir streben, wonach wir uns sehnen. Im Einklang sein mit sich, der Welt, ja und mit Gott. Ist die Stimmung harmonisch, geht alles in geregelten und ruhigen Bahnen. Wir sind zufrieden und glücklich. Anders ist es da, wenn die Ruhe auf einmal gestört wird und die Gefühle plötzlich überkochen, wie aus dem Nichts. Man steht da und weiß gar nicht, wie einem geschieht. Bumm, macht es nur noch innerlich und dann auch im Außen. Wir gehen diesen beiden Stimmungen nach, Harmonie und Jähzorn, heute einmal auf den Grund und nehmen sie sozusagen in der Alltagswerkstatt auseinander. Suche nach Antworten. Was ist Harmonie? Wodurch entsteht sie und wie kann sie gehalten werden? Was hat die Harmonie mit dem Jähzorn zu tun und wie kommt es zu diesen plötzlichen Wutausbrüchen? Wie ist der Jähzorn in den Griff zu bekommen? Und meine Fragen und später auch Ihre Fragen und Erfahrungen mit der Harmonie und dem Jähzorn, die besprechen wir mit unserem Studiogast, mit Dr. Jakob Derbolowski. Er ist hier bei mir im Münchner Radio Horeb Studio. Hallo, Herr Dr. Derbolowski.
Hallo, Frau Böhler.
Herr Dr. Derbolowski, das ist jetzt die große Frage. Was haben Harmonie und Jähzorn miteinander zu tun?
Völlig richtig. Ist eigentlich auf den ersten Blick eigentlich gar nichts. Aber wir werden am Ende sehen, dass beide Sachen doch tatsächlich miteinander zusammenhängen können. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir überhaupt damit anfangen, dass wir klären, was wir unter den verschiedenen Begriffen verstehen wollen. Zum Beispiel kann Jähzorn eine Folge falschen Harmoniestrebens sein, wie wir nachher sehen werden. Also da sind durchaus Zusammenhänge, die vielleicht für den einen oder anderen überraschend sind. Und wir haben ja dieses Thema gewählt, unter anderem deswegen, weil es sehr wenig in der Allgemeinheit besprochen wird. Also selbst wenn man bei Wikipedia, was heutige moderne Nachschlagewerk, nachguckt, unter Jähzorn, dann findet man sehr wenig. Und wenn man andererseits das eine Buch, was es dazu gibt, liest, dann sieht man, dass ungefähr ein Viertel oder jeder Vierte in seinem Leben mit Jähzorn in Berührung gekommen ist, damit zu tun gehabt hat. Und wenn man zudem noch weiß, wie sehr Menschen leiden, unter Jähzorn, sowohl diejenigen, die jähzornig sind, wie auch die anderen, dann macht es doch Sinn, haben wir uns gedacht, mal dieses Thema in die Werkstatt zu nehmen und mal zu gucken, wie kann man damit umgehen, was ist eigentlich dahinter. Und da wird sich dann auch zeigen, dass so das Verhalten, was wir in der Regel mit jähzornigen Menschen haben, eher den Jähzorn fördert, als ihn vermindert, jedenfalls in vielen Fällen. Das werden wir mal sehen und ich habe ja in meiner
Genau, Praxis und bevor wir darüber weitersprechen, Herr Dr. Derbolowski, hören wir noch mal ganz kurz auch harmonische Musik, um uns auf Harmonie einzustimmen. Alltagswerkstatt Harmonie und Jähzorn, unser Thema hier bei Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski.
Wir haben ja gerade eben, wie Sie gesagt haben, etwas harmonische Musik gehört. Und ich habe die Frage an Sie, wieso sagen Sie, das ist harmonische Musik? Wie kommen Sie darauf? Was ist daran harmonisch?
Das ist eine gute Frage und jetzt werden es bestimmt genauso viele Antworten wie auch Hörer geben. Ich würde sagen, weil die Musik mich in eine gewisse Stimmung bringt, vielleicht in eine fröhliche Stimmung, in eine ausgeglichene Stimmung. Ich verbinde etwas jetzt mit der Musik. Sie war jetzt etwas aufwühlend, vielleicht keine Streichmusik, die man eher vielleicht mit Ruhe verbindet, aber dennoch hat sie mich in eine bestimmte Stimmung versetzt.
Sehen Sie, schon ganz interessant, dass Sie Harmonie mit Ruhe verbinden, nicht wahr?
Genau.
Und
ja,
das muss es gar nicht sein, wie Sie selbst jetzt auch gesagt haben. Zum Beispiel kann eine harmonische Musik einen durchaus in Bewegung bringen. Also, dass man mittanzt oder dass man mit den Takt schlägt oder so etwas, dass also Bewegung aufkommt. Das heißt, Ruhe ist eigentlich, hat nicht so viel mit Harmonie primär zu tun. Im Zweiten jedoch schon. Denn wenn wir etwas harmonisch erleben, wie zum Beispiel jetzt diese Musik, ich hätte noch stundenlang weiter zuhören können, nur dann hätten wir keine Sendung mehr gehabt. Ja, das heißt also, wenn wir einen Zustand als harmonisch empfinden, dann haben wir sehr wenig Änderungswünsche. Und es kann sein, wenn man zum Beispiel mit jemand zusammen ist und einer empfindet diesen Zustand als harmonisch, dass der andere sagt, es ist ganz schön langweilig mit dir.
Aber Herr Dr. Dermolowski, Harmonie ist doch etwas, wonach sich der Mensch sehnt, wonach er strebt, ob nun äußerlich oder im Zwischenmenschlichen. Und da kommt ja dann doch schon die Frage auf, was macht für Sie dann eine harmonische Stimmung oder Harmonie aus? Oder anders gefragt, was ist denn dann für Sie Harmonie?
Naja, die erste Frage beantwortet, es ist etwas, nach dem wir streben. Selbstverständlich, Harmonie hat etwas von Vollkommenheit. Und wir streben nach Vollkommenheit. Andererseits ist es so, wenn Vollkommenheit erreicht wird, dann gibt es nichts mehr zu tun. Das wären so die zwei Dinge. Und die andere Seite ist die, das, was für den einen Harmonie ist, ist für den anderen vielleicht gar keine Harmonie. Das macht dann im Zusammenleben die Problematik etwas schwieriger. Nun, bei der Musik ist es relativ einfach, wenn wir von Harmonie sprechen. Dann sagen wir, hier gibt es einen Wohlklang, der durch verschiedene Instrumente und verschiedene Töne zustande gebracht wird. Das heißt also, hier werden verschiedene, ganz verschiedenartige Instrumente zueinander in Beziehung gesetzt, wobei jedes der Instrumente seiner Eigenheit gemäß durchaus zum Glänzen und zum Strahlen gebracht wird, aber unter Berücksichtigung, dass es Teil eines Ganzen ist, in dem es eine Rolle spielt und nicht die anderen übertönt, sondern eben in angemessener Weise miteinander reagiert. Zum Zweiten ist es so, wir kennen ja auch den Begriff Musiktherapie. Das ist auch so eine Frage, was machen wir denn da eigentlich? Nun, da suchen wir harmonische Musik, in einer bestimmten Weise harmonische Musik, die wir dazu nutzen, um den Menschen wieder in Einklang zu bringen mit seinen inneren Harmonien. Denn wir empfinden alles Dinge nur dann harmonisch, wenn sie mit uns und unserem Inneren auch tatsächlich in Einklang sind. Ein Beispiel dafür, es gibt viele Forschungen über den Lebensrhythmus und die biologischen Abläufe, in welchem Rhythmus die laufen. Und da hat man festgestellt, dass zum Beispiel Mozartsche Musik oder auch andere Musikstücke sehr viel Rhythmen haben, die auch in körpereigenen Rhythmen sich wiederfinden, die also sozusagen gleichklingend sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Musik in der Richtung, wie Sie sie gespielt haben, nehmen, die sehr geordnet ist, sehr ordentlich ist, dazu zähle ich zum Beispiel insbesondere Bach, Händel, dann weiß man, wenn Menschen diese Musik hören, dann verstärkt das die inneren Ordnungsprinzipien. Das heißt, es kommt damit in Einklang und der Mensch fühlt sich wieder mehr stimmig. In dem Sinne haben Sie vielleicht vorhin auch Ruhe gemeint. Ja, das heißt, man kann also durch Hören entsprechender Musik solche Dinge machen. Man weiß zum Beispiel bei Neugeborenen, bei Frühgeborenen, das ist sehr interessant, wenn man denen bestimmte Musik spielt, gedeihen die besser, als wenn man andere Musik spielt. Ja, man weiß also zum Beispiel, dass Mozartsche Musik außerordentlich förderlich ist, ja, weil sie sehr harmonisch ist, das heißt in Harmonie, in Gleichklang mit inneren Rhythmen. Das war also Ihre Frage nach der Harmonie in der Musik. Es ist im Leben nicht anders. In der Malerei können wir das ähnlich sagen. Wenn Menschen Bilder angucken und fühlen sich sozusagen im Gleichklang, das heißt in ihnen, sie fühlen sich angerührt dadurch, angesprochen in angenehmer Weise, ja, es kann auch, man kann ja auch anders angesprochen werden, aber hier in angenehmer Weise, dann führt das zu einer Beruhigung und sagen wir mal normalen, gesunden Funktionsweise des Organismus. Ja?
Und Harmonie können wir ja auch schon in einer Stimme entdecken.
Ja.
Gerade wenn es um, Sie sind ja Arzt, auch jahrelang als Arzt auch tätig gewesen. Und dennoch macht ja auch ein Arzt aus, dass er in schwierigen Situationen ganz ruhig bleibt, auch wenn es um Leben und Tod geht.
Ja, deswegen sagt man zum Beispiel, dass gerade Menschen wie Ärzte oder Menschen, die mit kranken Menschen zu tun haben, dass sie sehr interessiert sind zum Beispiel an Musik oder an bildenden, an den Künsten überhaupt, weil sie hier sich regenerieren. Sie haben den ganzen Tag zu tun mit Menschen, wo die Harmonien gestört sind, wenn sie so wollen. Und um sich selbst gesund zu halten, tanken sie quasi gleichermaßen die Harmonie durch die Musik oder durch die eigene Spielen von Musik oder Anhören von Musik das auf. Das andere ist eben die Disharmonie, ja, wenn wir sagen, die Misstöne oder so, die es gibt. Und es ist ja durchaus so, dass das nicht verkehrt ist. Denn was passiert denn, wenn Misstöne sind? Nun, dann kann man sagen, es ist eine Anregung, es ist ein Reiz zur Lebendigkeit, ja. Also ein Musikstück, wo Sie Misstöne hören, schafft Erregung. Und Erregung ist die Energie, die wir brauchen, um zu handeln.
Aber heute sprechen wir ja nicht über die normale Erregung, die auch wiederum ein Antrieb sein kann, sondern Sie haben heute als Werkstück in die Mitte gestellt die Harmonie mit dem Jähzorn hier bei uns in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Was charakterisiert denn jetzt dann den Jähzorn oder auch den jähzornigen Menschen, Herr Dr. Derbolowski?
Darf ich noch einen Augenblick bei der Harmonie bleiben? Ich würde dann zum Jähzorn kommen.
Jetzt muss ich aber aufpassen, Herr Dr. Derbolowski, dass ich nicht jähzornig werde.
Ja, das kann ich jetzt noch nicht so ganz verstehen. Aber gut, ich kann natürlich auch, wenn Sie das wünschen, auch auf den Jähzorn gehen. Was ist denn ein jähzorniger Mensch? Wie lebt ein jähzorniger Mensch? Und was will dieser Mensch eigentlich in seinem Leben? Und da werden wir feststellen, dass der jähzornige Mensch auch nach Harmonie strebt, wie alle anderen auch. Nur er macht bestimmte Fehler dabei. Das heißt, er strebt nach einer Harmonie mit anderen. Das heißt, er möchte gerne anerkannt werden, er möchte gemocht werden, er möchte so das Gefühl haben, harmonisch dazuzugehören. Nur sein Trugschluss ist, dass er daraus folgert, ich muss so sein, dass ich zu den anderen passe. Nicht so sein, wie ich bin, sondern dass ich passend bin. Das heißt, er wird sich also gefügig und so weiter verhalten. Wenn Sie das wieder mit dem Musikstück nehmen, dann wird dieses Instrument, meinetwegen eine Geige, versuchen, weil sie zwischen den Flöten steht, wie eine Flöte zu klingen, weil das ja dann harmonischer wäre, nicht wahr? Also wenn Sie lauter Apfelbäume haben und Sie haben einen Birnbaum dazwischen, dann fühlt er sich nicht unbedingt harmonisch in dem Ganzen. Jetzt kann er natürlich sagen, ich muss mich unbedingt wie ein Apfelbaum gerieren, damit ich hier die Harmonie nicht störe und die anderen mit mir zufrieden sind. Das ist ein Phänomen, das zu Jähzorn führen kann. Das heißt, wenn ein Mensch sozusagen gegen seine Natur lebt, dann ist das durchaus eine Sache, die sich später in Jähzorn äußern kann. Und nun, als wenn Sie eine Definition wollen, dann kann man das so sagen, es gibt auch Definitionen. Das Jähzorn ist etwas Eruptives, so etwas wie ein Vulkanausbruch, auftretendes, emotional, nicht richtig begründetes Um-sich-Schlagen, was nach Verbrauch der Energie in Wehklagen und Selbstanklagen mündet, weil es so nicht gewollt war. Und deswegen ist auch die Frage, ist das Wort Jähzorn eigentlich an dieser Stelle richtig? Denn Zorn hat etwas, ja eigentlich auch etwas Gutes. Wir kennen ja den heiligen Zorn und so weiter. Und deswegen Jähzorn ist vielleicht eine Kombination, die hier Missverständnissen die Tür öffnet. Man müsste vielleicht besser sagen Jähwut. Ja, weil Wut ist blind, Zorn ist nicht blind. Und jedenfalls in der Regel, nicht? Also wäre jäh Wut, also mich überkommt plötzlich ein Wutanfall, obwohl ich gar nicht weiß, wieso, nicht? Das wäre so etwas wie Jähzorn.
Manchem Sprachgebrauch sagt man auch, die Pferde gehen auf einmal mit mir durch, oder?
Ja, sowas, ja. Nicht? Und das Schlimme ist eben, wenn Sie Leute hören, die so jähzornig sind. Ich habe da einen Spruch aus dem Internet gefunden, so ein, was jemand darüber sagte. Ich bin auch jähzornig und ich hasse mich dafür. Ja, das heißt, jähzornige Menschen lehnen sich auch deswegen noch ab, weil sie jähzornig sind. Und das ist alles sehr problematisch, auch für die Behandlung und auch für den Umgang damit.
Bevor wir jetzt nochmal über die Harmonie auch sprechen, nochmal zum Sprachgebrauch. Man spricht doch auch gerne vom Choleriker. Der ist aber cholerisch. Und ja, wir verwechseln da gerne den je wutigen, je zornigen Menschen mit dem Choleriker. Erklären Sie uns das nochmal.
Ja, es wird häufig, wie so oft im Leben, vieles in einen Topf geworfen, was nicht in einen Topf in Wirklichkeit gehört. Und das führt dann zur Verwirrung, dem Verständnis. Und es führt auch zur Verwirrung in dem, wie man damit umgeht und wie man das behandelt. Wenn wir davon sprechen, dass es, so hatten das die alten Griechen getan, wenn man von verschiedenen Temperamenten spricht, also wenn man von verschiedenen Grundcharakterstrukturen, so würden wir das nennen, sprechen, dann ist eine Grundcharakterstruktur als Choleriker bezeichnet worden. Das heißt, diese Grundstrukturen, Melancholiker, Choleriker, Phlegmatiker oder Sanguiniker, wie Sie es genannt haben, das sind Charaktergrundstrukturen, die wir Menschen mitbringen in die Welt. Also jede Mutter weiß, das ist zum Beispiel schon im Mutterleib, kann sie unterscheiden, dass es da Kinder gibt, die lebhaft sind und es gibt welche, die sind relativ ruhig. Das ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, jede Frau, die mehrere Kinder hat, weiß, dass die unterschiedlich sind und weiß das auch schon während der Schwangerschaft. Und so kommt jeder anders auf die Welt. Das heißt, es gibt eben Menschen, bei denen ist als Mitgift etwas von Cholerischem, also etwas Empfindliches, Unruhiges, Wechselhaftes, Impulsives, Lebhaftes, man könnte auch sagen etwas Instabilität in dem Zugehen auf die Welt, in dem Umgehen mit der Welt, charakterlich bedingt. Wenn man das positiv ausdrückt, dann kann man sagen, cholerische Temperamente sind willensstarke Menschen, sind entschlossene Menschen, sind Menschen, die nicht so viel Angst haben und die auch viel erreichen. Also sie finden bei Leuten, die etwas auf die Beine gestellt haben, meinetwegen große Firmen gegründet haben oder so, häufig Leute, die ein betont cholerisches Temperament haben. Das ist also gar nichts Negatives, sondern das ist eins, wie eben ein anderer eben mehr phlegmatisches Temperament hat und sagt, oh, was soll das? Also Leute, die wenig stressanfällig sind, die sagen, oh, kommt er heute nicht, kommt er morgen, was soll's, nicht?
Und der Mensch, der so je wutig ist, Sie haben da eine neue Sprachkreation gerade ins Leben gerufen, also der je zornige, merkt er denn, dass er je zornig ist? So wie ich das eben auch gesagt habe, einmal kurz, als Sie nochmal über die Harmonie auch sprechen wollten?
Ja, der merkt das natürlich und er leidet darunter, weil er ja das merkt, wie unangemessen das ist und dass er eigentlich eine ganz andere Intention hat.
Ja, oder merkt er aber auch, dass es hochsteigt, der Jähzorn?
Ja, das merkt er auch, aber er kann es nicht ändern. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie heute merken, dass ein Vulkan aktiv ist, ja, dann wird der ausbrechen, da können Sie das gar nicht verhindern, ja, wenn genügend Energie da ist. Dann merken Sie das zwar vorher und sagen, was kann ich jetzt tun, aber so viel Beton können Sie gar nicht draufschütten, dass der nicht ausbrechen kann. Okay? Gut. Das heißt, es überkommt ihn. Das heißt, wenn wir nachher verstehen, was Jähzorn ausmacht und wer jähzornig oder was der Hintergrund davon ist, dann sehen wir sehr deutlich, dass ein Anfall von Jähzorn nicht zu blockieren ist. Auch von dem Betreffenden nicht, denn er will es nicht. Aber er kann nicht anders. Und auch wenn es anfängt und er es merkt, dann sagt man, da gibt es so Möglichkeiten, dass die Leute sagen, ja, dann habe ich also so einen Boxsack oder irgendwas, wo ich jetzt meine Aggressionen rauslasse. Das kann schon sein, dass man dort ein Stück weit das ableiten kann. Ja, aber im Prinzip ist es so, wenn er es selber merkt, kann er nicht mehr zurück. Ja, dann kommt es, bis die Energie verbraucht ist, bis also dieser Ausbruch, sagen wir mal, das Gros der Energie verbraucht hat und dann beruhigt sich das wieder und mündet in aller Regel in ein ganz schlechtes Gewissen, in schlechte Gefühle, in Leid, in Schuldzuweisung und so weiter. Mit dem Ergebnis, noch fügsamer zu sein. Wir werden das vielleicht nachher noch zur Sprache bringen.
Jetzt so die Frage an Sie. Wollen Sie noch was zur Harmonie sagen? Gibt es noch etwas zu sagen, was wir bisher ausgeklammert haben?
Naja, es gibt natürlich viel zur Harmonie zu sagen. Zum Beispiel, dass es Harmonie auf verschiedenen Ebenen gibt. Man sagt, der Mensch ist dann glücklich, wenn er in Einklang, in Harmonie mit sich selbst, mit seinen Vorgaben, seinen Talenten, seinen Mitgiften, also auch seinem Charakter, zum Beispiel als Choleriker, wenn er mit dem im Einklang ist und wenn er mit seinem Gott in Harmonie ist. Nun wissen Sie, ganz sicherlich bei diesem Sender auch, dass man das sehr gern wollen kann, mit Gott in Harmonie zu sein. Aber jeden Tag und dauernd sind Ereignisse und Dinge, wo die Harmonie durchaus durch Missklänge gestört werden, weil irgendetwas passiert, wo man sagt, das kann ich mit Gott nicht in Einklang bringen. Primär, nicht so von Anfang an. Also das wäre diese Frage noch, dass man eben hier auf verschiedenen Ebenen, auf zwischenmenschlichem Bereich Harmonie haben kann. Das ist sehr schwierig. Warum? Weil die Menschen alle unterschiedlich sind und eben jeder etwas anderes für sich als harmonisch erlebt. Da ist ein Gleichklang nur über einen Kompromiss zu erreichen. Aber zum Beispiel die Harmonie mit mir selber, zu mir Ja zu sagen, mich zu mögen, so wie ich eben nun einmal bin, so wie Gott mich geschaffen hat oder sieht und mich in Harmonie bringen mit Gott. Das sind alles so Lebensaufgaben, die sehr reizvoll sind und die ein sehr lohnendes Ergebnis haben. Und Sie hatten auch die Frage noch zum dem Unterschied.
Aber da möchte ich noch mal dazwischenhaken, ja, Herr Dr. Derwolowski. Kann man auch den Rückschluss ziehen, wenn wir jetzt über Harmonie sprechen? Sie sagten, auf verschiedenen Ebenen kann sie sein, dass wenn ich mit mir in Harmonie bin und im Einklang, dann fällt es mir auch im Zwischenmenschlichen sehr viel leichter?
Das kann man ganz klar sagen. Wenn jemand zu sich steht und sich vertritt, dann entsteht daraus eine Harmonie. Nehmen Sie wieder mein Musikstück, wenn die Geige eben sich freut, dass sie eine Geige ist und wie eine Geige klingt in dem Orchester, dann kommt es selbstverständlich darauf an, dass sie sich nun einordnet in das Orchester, aber bitte als Geige und in ihrer Eigenheit und diese Eigenheit angemessen zum Strahlen bringt. Dann wird das Orchesterstück als solches ein wunderschönes, ein harmonisches sein. Wenn sie aber dauernd versucht, nicht Geige zu sein, ja, dann wird das ja kratzen. Nicht? Versuchen Sie mal auf einer Geige zu flöten.
Ja. Noch nie probiert.
Ja, das glaube ich, das bringt auch nicht sehr viel. Ja, ja, das zu Ihrer Zwischenfrage. Das, was ich noch sagen wollte, weil da Missverständnisse sind zwischen Cholerik und Jähzorn. Jähzorn oder Jähwut, nicht? Mögen Sie ja, haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ein Choleriker ist ein aufbrausender Mensch, der mit viel Energie in Richtung auf seine Ziele agiert. Der weiß, wo er hin will, auch wenn er cholerisch reagiert und damit vielleicht, sagen wir mal, sozial etwas überschießend sich betont. Also um wieder in unserem Musikstück zu sagen, wenn die Geige...
Das hört sich aber sehr nett an.
Ja, das ist in Wirklichkeit auch so. Ich meine, natürlich muss der Choleriker lernen, genau wie jeder, der andere Charaktereigenschaften hat, diese zu zügeln und in eine angemessene Form zu bringen. Ja, das heißt, wenn ich also Choleriker wäre, dann müsste ich eben lernen, meine Impulse an dieser Stelle etwas mehr zu kanalisieren, etwas zu dosieren, dann könnte ich sie noch besser nutzen. Als wenn ich dann immer übertrieben poltere und damit alle meine Umgebung irritiere oder schwäche oder ängstlich mache. Mhm. Ja? Der Jähzornige hingegen, das ist etwas ganz anderes. Das, wie Sie gesagt haben, das überkommt den, der kann gar nichts da tun. Er ist völlig hilflos und er will eigentlich was ganz anderes und er weiß, dass das zerstörerisch ist. Das ist beim Choleriker überhaupt nicht der Fall.
Schon Adolf Freiherr Knigge widmete 1788, Herr Dr. Derwolowski, in seinem Buch über den Umgang mit Menschen, einem Kapitel, dem Umgang mit dem Jähzornigen. Jetzt die Frage an Sie, an unseren Fachmann hier in der Alltagswerkstatt. Wie gehe ich denn nun mit einem jähzornigen Mitmenschen um? Ich meine, sollte es der Ehepartner, Arbeitskollege sein, kann ich ihn ja auf Dauer nicht einfach aus meinem Leben streichen und ihm aus dem Weg gehen.
Ja, da ist schon auch noch ein kleiner Punkt zu sagen. Jähzorn findet man in der Regel im familiären Umfeld, nicht im beruflichen. Ja, ich glaube, wenn Sie selber über Ihrem Berufsleben nachdenken, dann gibt es zwar Leute, die cholerisch reagieren, aber dass einer so jähzornig plötzlich aus heiterem Himmel reagiert, im beruflichen Alltag, im Außenmiteinander, im gefährlichen Umfeld, wenn Sie so wollen, da tritt das ja so gut wie gar nicht auf.
Also kann ich es noch als Komplimente ansehen, wenn mein Partner vielleicht jähzornig ist und naja, Mut hat, sich gehen zu lassen?
Das können Sie insoweit sagen, als Sie sagen können, hier hat er weniger Ängste. Ja, hier hat er weniger Angst davor, dass die Folgen für ihn schlimm sind, beziehungsweise da wird das vielleicht eher ausgehalten. Ist aber natürlich auch nur bedingt so, weil er selbstverständlich merkt, dass auch zu Hause das Umfeld das nicht als sehr förderlich sehen. Vielleicht sollte ich ein Beispiel aus der Praxis mal bringen.
Ja, gute Idee.
Ich habe da so eine kleine Geschichte aus der Praxis zusammengestellt, was mal tatsächlich passiert ist. Und zwar die Frage, warum so jähzornig? Jähzorn ist eine Eigenschaft, unter der die Menschen viel leiden müssen. Nicht nur diejenigen, gegen die er sie richtet und in denen er sich austobt, sondern auch diejenigen selbst, die jähzornig sind. So war es auch bei meinem Patienten Heinz, der mir kürzlich in der Sprechstunde gegenüber saß. Er war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter. Ich mache immer alles falsch, sagt er. Mein 6-jähriger Uwe und meine 4-jährige Ellen haben Angst vor mir. Sie verstecken sich vor mir, wenn ich vom Dienst nach Hause komme, und dabei habe ich die beiden so gern. Ich meine es doch nur gut, aber ich mache eben immer alles falsch. Irgendetwas kommt dann plötzlich über mich, dann sehe ich rot, dann packt mich die Wut und dann knallt's. Hinterher tut es mir leid. Ich sehe dann ein, dass ich Unrecht getan habe. Die Kinder weinen, meine Frau weint, Scherben liegen herum, der Schaden kostet Geld, oft viel Geld. Aber der Schaden für unsere Beziehung zueinander ist größer. Dann klage ich mich an, ich nehme mir vor, nur noch sanft und freundlich zu sein. Manchmal sage ich auch zu mir, besauf dich, dann vergisst du alles. Aber, Herr Doktor, das habe ich bisher Gott sei Dank nicht gemacht. Ich glaube nämlich, dann wäre es ganz mit mir aus. So klagte Heinz, als er mir in der Sprechstunde gegenüber saß. Seine Frau hieß Sophie. Auf seinen Wunsch hin war sie mit beiden Kindern auch zu mir zu einer kurzen Rücksprache gekommen. Sie wirkte schüchtern und zurückhaltend. Mein Mann ist eigentlich herzensgut, sagte sie. Nur wenn er jähzornig wird, dann ist er furchtbar. Aber wenn das vorbei ist, dann ist er wieder herzensgut. Sie hofft, dass man den Jähzorn vielleicht mit Medikamenten einfach abstellen kann. Das wäre zu schön, meint sie. Von den Kindern erzählt sie, dass sie nicht gerne mit anderen Kindern spielen. Sie seien schreckhaft, ängstlich und verträumt. Seit einiger Zeit kaue sich Ellen, das ist ihre 4-jährige Tochter, die Fingernägel ab. Das dürfe sie ihrem Mann gar nicht sagen, sonst gäbe es wieder einen Ausbruch. Und dabei mögen ihn alle so gern, seine Kollegen im Betrieb, unsere Bekannten und auch sonst alle Menschen, mit denen wir zusammen sind. Mein Mann ist nämlich freundlicher und zuvorkommender als andere Leute. Er ist immer hilfsbereit und schimpfen oder auftrumpfen tut er einfach nie. Nur zu Hause, warf ich ein. Und das wissen die anderen nicht. Da hat er diese fürchterlichen Ausbrüche aus ganz nichtigen Anlässen. Ja, seufzte sie, ich spreche mit niemand darüber. Wenn er nicht zu mir gesagt hätte, dass sie ihm helfen wollen und dass ich hier offen mit ihnen sprechen soll, dann hätte ich nichts gesagt. Sie können ihm doch helfen. Ich kann ihm nicht helfen, so wie Sie sich das vorstellen, antwortete ich ihr. Denn diese Art von Anfällen lässt sich nicht einfach abstellen. Er wird sich ändern müssen, wenn da etwas anders werden soll. Sie blickte mich erschrocken und ängstlich an. Ändern? Was meinen Sie mit ändern, Herr Doktor? Das will ich Ihnen gerne erklären. Haben Sie in Ihrer Küche einen Dampfdrucktopf? Ja, das haben wir. Gut, dann wissen Sie sicher, wann das Ventil zu pfeifen beginnt. Ja, das weiß ich. Wenn der Druck genügend im Innern gestiegen ist, dann fängt das Pfeifen an. Ganz genau. Und so ähnlich scheint es auch mit den Jähzornanfällen Ihres Mannes zu sein. Sie sagten, er sei überdurchschnittlich freundlich und zuvorkommend. Das scheint seiner Natur nicht zu entsprechen. Er lebt weicher, nachgiebiger, wunschloser und passiver, als es eigentlich seine Art ist. Ach so, warf sie ein. Sie meinen, dadurch staut sich etwas in ihm an, was schließlich doch hervorbricht. Ja. Und das könnte er ändern? Wie denn bloß? Kann ich dabei etwas tun? Ich versuchte ihr zu erklären, dass ihr Mann in den Behandlungsstunden voraussichtlich erkennen wird, dass er sich durchweg besser behaupten und durchsetzen muss, wenn er seinem Jähzorn zuvorkommen will. Das wird ihn allerdings beunruhigen, sagte ich, weil er in diesem Bereich gehemmt und infolgedessen ängstlich ist. Aber er wird das bei der Behandlung Schritt für Schritt erkennen und schließlich in seinem Alltag anwenden müssen, wenn die Behandlung Erfolg haben soll. Es kann daher sein, dass er in nächster Zeit unfreundlicher und egoistischer, lauter und kürzer sein wird. Ihre Mithilfe müsste dann darin bestehen, dass sie nicht befremdet reagieren, dass sie dann nicht versuchen, ihn wieder freundlicher und weicher zu stimmen, sondern dass sie ihm gerade dann, wenn er herbere Seiten seines Wesens herauskehrt, darin ermutigen und bestätigen. Sie sah mich ungläubig und etwas ängstlich an. »Das kann ich nicht«, sagte sie. »Ich verzeihe ihm alles, aber dass ich ihn dabei bestätigen und ermutigen soll, wenn er schlimm ist, nein, das ist zu viel.« Sie weinte. Ihre Angst war gut zu verstehen und darum konnte ich sie leicht trösten. »Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird«, sagte ich ihr. »Wir wollen ja alle miteinander nicht, dass ihr Mann zu Hause schlimmer wird, als er es bis jetzt schon ist.« Im Gegenteil, er wird vor allem lernen müssen, draußen in der Welt selbstbewusster aufzutreten. Bitte holen Sie die beiden Kinder aus dem Wartezimmer herein, dann werden wir gemeinsam vielleicht noch etwas weiterkommen. Sie öffnete die Tür und rief die beiden. Ich ging ihnen entgegen und lud sie ein, sich mit uns rund um den Tisch zu setzen. Rechts von mir saß die 4-jährige Ellen, links der 6-jährige Uwe. Beide wirkten scheu. Sie schienen auf nichts Gutes gefasst zu sein. Nachdem wir eine Weile über die Schule, über den Kindergarten und über Straßenbahnen geplaudert haben, fragte ich die beiden, ob sie Kissenschlachten kennen. Sie schienen davon gehört zu haben, aber offensichtlich gehörten Kissenschlachten zu den peinlichen und verbotenen Dingen, denn sie lächelten verlegen. »Wir wollen es gleich mal versuchen«, schlug ich vor. »Uwe und Mutter sind eine Partei und Ellen mit mir ist die andere Partei.« Für solche Zwecke halte ich einen Haufen alter Kissen bereit und spielte allen gleich 1 bis 2 Kissen behutsam zu.
Und der Vater war nicht dabei, Herr Doktor?
Nein, der Vater war nicht dabei. Mhm. Zunächst ging es darum, einander die Kissen zuzuwerfen und aufzufangen. Aber schon bald wurde es lebhafter. Ich riet Ellen, zu ihrem Bruder und zu ihrer Mutter überzulaufen, was sie mit Vergnügen tat, um es nun mit mir aufzunehmen. Und dann war kein Halten mehr. Mutter und Kinder deckten mich mit saftigen Kissenwürfen bald so ein, dass ich lachend aufgeben musste und um Waffenstillstand bat. Dann fragte ich die Kinder, ob sie solche Spiele auch mit ihrem Vater spielten. Sie verneinten und wurden wieder still. Dann erklärte ich ihnen, dass ich von Vaters Heftigkeit gehört hätte und dass ich den Eindruck hätte, er mache eben zu wenig Kissenschlachten mit ihnen. So sei er zu sehr angespannt und dadurch von Zeit zu Zeit zu heftig. Uwe sah mich zweifelnd an. Da nahm ich ein Gummiband, setzte es mit dem einen Ende auf seinen Handrücken, zog es ein wenig in die Länge und ließ es am Ende los, sodass es auf seinem Handrücken schnellte. Das tat gar nicht weh. Dann tat ich es wieder auf die Hand und zog es sehr viel weiter aus. Aber Uwe erkannte gleich, dass es diesmal schmerzen würde, wenn ich das stark angespannte Gummiband jetzt gegen seinen Handrücken loslassen würde. »Halt, halt, bitte nicht«, rief er und zog seine Hand weg. »Nun hast du es verstanden«, sagte ich. »Es schmerzt nur, wenn es stark gedehnt wird und dadurch in hohe Spannung versetzt ist. Ihr seid heute mit Mutter zu mir gekommen, weil Vater darunter leidet, dass er zu Hause oft so heftig und ungerecht ist.« Er will sich deshalb von mir behandeln lassen und ich habe gedacht, wir könnten uns alle dazu miteinander verbünden, um ihm beizustehen. Stellt euch vor, es gibt empfindliche und reizbare Menschen, die schon auf kleine Anlässe regelmäßig schnell und heftig antworten. Dazu gehört euer Vater nicht. Es gibt aber auch Menschen, die nachgiebiger und weicher leben, als es ihrer Eigenart entspricht. Dadurch kommt es dann zu einer Art innerer Überdehnung. Denkt mal an das Gummiband. Wenn solche Menschen ihre hohe innere Spannung lösen, dann gibt es schmerzliche und heftige Ausbrüche, wie ihr sie kennt. Hier muss ich Ihnen noch sagen, dass es mich jedes Mal vom Neuen erstaunt, zu sehen, wie schnell gerade kleine Kinder so etwas verstehen.
Und dass man es ihnen doch zumuten kann, ne? Ja, ihnen das zu erklären
ja,
auch.
Richtig, und sie hatten das vollständig begriffen, worum es ging. Vater wird mich heute noch besuchen, sagte ich abschließend. Ich denke, wir werden beide mal auch Kissenschlachten üben. Und wenn er es kann, dann hoffe ich, dass ihr alle Tage einmal mit ihm Kissenschlachten spielt. Das wird bestimmt gut sein für euch alle. Bestimmt, rief Uwe. Da endet diese Fallbeschreibung
von ihrem Patienten aus der Praxis. Heitz, genau. Mhm. Genau, und die Ausgangsfrage war ja, Herr Dr. Derbolowski, wie geht man jetzt mit einem je zornigen Menschen um? Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen,
richtig,
bevor wir die Hörer auch einbinden in unser Gespräch.
Ja, das Fazit ist, dass um des lieben Friedens willen, dass es allen recht machen zu wollen, wenn das gegen die eigene Natur geht, dann löst es Aggressionen aus, die sich beim aggressiv gehemmten Menschen innerlich aufstauen und sich dann von Zeit zu Zeit wie ein Vulkanausbruch entladen. Das ist dann der Jähzorn oder die Jähwut. Wie wir hier sehen, muss also der Jähzornige eigentlich lernen, dosierter sich selbst zu vertreten. Ärger, wenn er auftaucht, ihn auszusprechen, nicht mehr so gefügig zu sein, auch im Kollegenkreis mal Nein sagen zu lernen, seine eigene Partei vertreten. Also, um das wieder in einem Musikbeispiel zu sagen, stolz darauf zu sein, dass er eine Geige ist, die nun mal anders klingt als die Flöte. Ja? Und das auch zu vertreten und einzubringen und dann in die Harmonie einzufügen, dann kommt es nicht zu diesem Gefühlsaufstau. Wir kennen das im Übrigen ja auch aus ganz anderen Situationen, wenn wir denken an Frankreich, in Paris war es so, in den Vororten ist es ja auch zu Jähzornsausbrüchen der Jugendlichen vor allen Dingen gekommen, die eben dauernd nachgiebig das hinnehmen, nicht aktiv sind und so weiter und irgendwann platzt einfach der Dampfdrucktopf und dann ist es ganz furchtbar. Das heißt, wenn man also es schaffen würde, diesen Menschen zu helfen, insgesamt sich anzunehmen als einen etwas aggressiveren, als einen etwas mehr neinsagenden Menschen, dann würde auch dieses Level weiter runtergehen. Und ein Beispiel, wie wir hier sehen, sind eben zum Beispiel Kissenschlachten, wo man lernt, dass man durchaus auch aggressiv gegen andere sein kann und das viel Spaß macht, auch den anderen. Ja, also auch in der Firma ist eine Auseinandersetzung mit jemand, wo man seine Position einbringt, oftmals sehr reinigend und führt dann nicht, dass es sich so zu schleichenden, was weiß ich, Mobbing und was es da alles heute
also
so gibt,
Situationen. Einer echten Harmonie hinführen.
Ja, eben zu einer Harmonie, wo jeder seine Eigenheit berechtigt einbringen kann.
Wir haben uns heute Morgen auch in der Redaktion schon darüber unterhalten, was ist Harmonie? Und dann hat jemand auch die Hypothese aufgestellt, auch in einer Auseinandersetzung, die vielleicht auch mal, wo man vielleicht auch ein bisschen mal die Stimme anhebt, um sich durchzusetzen, dass dennoch da eine Harmonie drin sein kann.
Wenn der Bezug auf das Ganze, das ist das, was wir an anderer Stelle mal in dem Liebesgebot erklärt haben, wenn der Bezug zu dem ganzen System im Hintergrund steht, dann ist auch eine Disharmonie keine Disharmonie, sondern etwas Harmonisches, das zu dem Gelingen des ganzen Stückes beiträgt, wie man bei Musikstücken eben wunderbar, da kann man das wunderbar herleiten. Ja? Ein Musikstück, das nur so dahin plätschert und nicht auch mal vielleicht eine Disharmonie macht zum Wecken und die dann wieder integriert, das ist ja das, was das Leben lebhaft macht und lebendig und erfreulich.
Man sagt ja auch manchmal, ach, dass ihr habt ja so eine harmonische Beziehung oder das ist zu harmonisch, das wäre mir schon wieder zu langweilig.
Das ist etwas, was wir in Märchen finden, nicht wahr? Da werden die Probleme gelöst und dann kommt der Schluss. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute in der Harmonie, in der sich nichts mehr bewegt.
Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um die Harmonie und den Jähzorn. Und wir haben Sie jetzt eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu stellen, sich mit uns zu unterhalten, mit unserem Gast Dr. Jakob Derbolowski. Ich darf die erste Hörerin begrüßen. Hallo.
Grüß Sie Gott. Ich grüße alle. Ich habe das jetzt eben alles gehört und eben wegen dieser Wut und dieser zornigen Menschen. Ich bin leider selber so zornig. Ich habe das erstmal aber erkannt nach kurzer Zeit, weil jetzt vor kurzem habe ich so irgendwie so eben so Fälle und Ausbrüche gehabt. Die sind nachher sehr unangenehm und auch ich habe eine kleine Familie und mein kleines Kind, genau gleicher Fall wie Sie, Herr Doktor, jetzt gelesen haben. Was mir leid tut, sehr leid, dass mein Kind jetzt anfängt, da drüben auch zu leiden und schüchtern zu werden, wo ich sie eigentlich immer dazu beibringe, dass sie ganz freundlich und offen sein soll. Weil normalerweise, ich bin selber auch offen. Und bei mir ist das nicht so, dass ich, wahrscheinlich nicht so, dass ich zu sanft lebe. Gut, manchmal können so Fälle sein, zum Beispiel zwischen Leuten, Arbeit, dass ich dann nicht so, manche Sachen nicht sage, weil ich weiß manchmal nicht, wie, dass sich jemand nicht vielleicht auf mich irgendwie mich schlecht versteht oder so. Aber ich denke, ich kann auch zielstrebig sein und ich denke, dass, aber bei mir, vielleicht liegt es an was anderes, auch auf meine Kindheit, denn kann damit was zu tun haben, denn zum Beispiel, ich bin erwachsen in Familie, wo meine Mutter auch sehr, sehr viele Kinder, sie hat ganze Leben an uns aufgegeben und ich habe mich ein bisschen unverstanden gefühlt. Das heißt, die haben sehr oft gelacht über mich und meine Mutter hat gesagt, wenn du jetzt das isst, kriegst du eine Puppe. Dann hat sie mir das nicht gegeben, dann aber so gesagt als, hä, Puppe, das war, ich habe das genommen, so als es für sie gar nicht wichtig war.
Ja, das verstehe ich. Das heißt, sie haben in ihrer Kindheit offensichtlich gelernt, dass wenn sie angenommen werden wollen, dass dann müssten sie etwas gefügiger sein, etwas mehr sich anpassen an das, was ihre Umgebung von ihnen will. Sonst werden sie verlacht oder verlieren die Zuwendung und so weiter. Das verstehe ich. Das ist sicherlich eine mögliche Ursache, wo so etwas entsteht und wo so etwas herkommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was machen Sie nun heute? Und Sie haben gesagt, dass Sie ein sehr offener Mensch sind. Meine Frage wäre, sind Sie nicht vielleicht zu offen bei vielen Leuten und zu offen dafür, die anderen so zu nehmen, wie sie sind, aber sich nicht und nicht sich genug einbringen? Das heißt also, wenn tatsächlich solche Jähzornsausbrüche kommen, dann ist das Erste überhaupt erstmal, was wichtig ist, dass Sie sich damit annehmen, dass jemand, der sich als jähzornig erlebt, erstmal sagt, so bin ich und ich mag mich trotzdem. Ja? Und dann überlegt, was kann ich da tun? Und daraus erwächst dann das Selbstbewusstsein und dann sind diese Ausbrüche gar nicht mehr möglich. Weil wenn jemand seine Aggression, wie bei der Sache mit dem Gummiband, dosiert ausleben kann, dann kann es gar nicht zu dem Energiestau mehr in der Form kommen. Und dass man sich das selbst übel nimmt, das ist eigentlich das besonders Schlimme noch daran, weil man ja eigentlich so nichts dafür kann. Weil man den Mechanismus nicht kennt, weil man dem ja irgendwo ausgeliefert ist. Und deswegen kommt es darauf an, erstmal zu sagen, okay, was will Gott mir mit diesem Ausbruch sagen? Sagt er mir vielleicht, dass ich nicht genug in meiner Welt, in meinem Leben, meinem Naturell gemäß lebe, so wie Sie gesagt haben, dass Sie in der Kindheit halt erlebt haben, wenn Sie diesem Naturell nachleben, dass Sie dann eben Zuwendung, Liebe, lebensnotwendige Anerkennung und so weiter nicht in der Form bekommen. Also mein Tipp wäre, hier mal darüber nachzudenken, ob Sie vielleicht etwas weniger offen für andere, aber etwas offener für sich und Ihre Bedürfnisse sein könnten. Auch in dem Kind, gegenüber dem Kind, und zwar frühzeitiger. Okay?
Ich weiß immer nicht, wie ich ihr helfen kann, weil ich möchte gar nicht, wie das so weitergeht, weil das kann ja...
Nehmen Sie das Beispiel, was wir genommen haben. Probieren Sie doch mal Kissenschlachten.
Wir verstehen Sie jetzt ganz schlecht. Vielleicht müssten Sie das Telefon weiter an den Mund führen.
Ja, ja.
Mhm. Ja, verstehen Sie, das, was ich erzählt habe mit meinem Patienten, das ist im Prinzip diese Sache, dass Sie eben einfach mal anfangen, etwas giftiger zu werden im Leben.
Mhm.
Ja? Das überall, im Beruf und so weiter, dann wird das zu Hause auch anders werden. Und Ihr Kind wird sicherlich ganz überrascht sein, wenn Sie mit ihm mal diese Form des Aggressivseins, nämlich sich mit Kissen zu bewerfen, wenn man das angstfrei mal leben darf.
Ich meine, bei uns ist das so, mein Mann ist auch sehr, sehr liebhaft und er hilft mir immer wieder. Und aber es ist so, wenn ich was spreche und ich sehe an ihm, er hört mich nicht oft oder der ist nicht dabei. Das macht bei mir eben die Wut und das Problem ist, es passiert auch im Leben ziemlich häufig. Und das Kind hört das und das ist die ganze Sache, was sie verunsichert, weil ich gegen sie über immer Liebe gebe.
Ja, das ist völlig klar und da sehen Sie ja schon genau den Ansatzpunkt. Sie müssten also viel eher, wenn Ihr Mann Ihnen nicht zuhört, mal ärgerlich werden und vielleicht ein Kissen werfen, ja, um es mal sinngemäß zu sagen, anstatt zu warten, bis Ihnen der Kragen platzt. Okay?
Ich versuche das an ihm provozieren, dass er eben dafür, dass er das hört endlich, aber das...
Ja.
Also so gehe ich in diese Richtung, dann hoffe ich mit meinen Gedanken, dass er irgendwann lernt, das endlich
Nein,
zu
das
hören
lernt,
und
nicht Nee, das nehmen. Ist nicht, sondern die Frage liegt bei Ihnen, früher dafür zu sorgen, dass er es wahrnimmt, bevor in Ihnen der Groll so groß ist. Ich erkannte mal jemand, der warf dann immer mit Papierkügelchen auf den anderen, wenn er nicht zuhörte oder so etwas. Irgendeine Form, oder ich gehe aus dem Raum, irgendwann wird er das merken. Okay?
Wir danken Ihnen
also
herzlich.
Also ich drücke Ihnen die Daumen, dass das besser wird und hoffe, dass Sie sich nicht mehr dafür verurteilen.
Gut, alles Gute für Sie, liebe Hörerin. Und Herr Dr. Derbolowski, jetzt sind wir auch wieder bei dem Punkt, der mir auch früher sehr viel Kopfzerbrechen gemacht hat, dass Sie immer wieder sagen, wenn ich möchte, dass andere sich ändern, dann muss ich zuerst bei mir anfangen. Ich muss mich ändern, meine Einstellung.
Ja, das ist eine alte Weisheit, nicht? Wenn du die Welt verändern willst, sagen die Chinesen, räume zuerst dein eigenes Haus auf. Ja, das heißt also, auch Platon sagt zum Beispiel dem Arzt, bring erst dich selbst in Ordnung, bevor du anderen hilfst. Immer das bei uns selbst anfangen ist das Erste, aber das ist natürlich auch das Unbequemste. Es ist sehr viel bequemer, dafür Erziehung, andere und die Umstände verantwortlich zu machen, die sicher auch eine Rolle spielen und sicher auch ihre Bedeutung haben, aber ändern, das ist eben leidvoll zu erfahren, fängt bei mir selbst an.
Gut, jetzt die nächste Hörerin, sie ist aus dem Saarland. Frau Paten, ich grüße Sie herzlich.
Ja, ich grüße Sie auch, Herr Dr. Derbolowski. Ja, ich habe auch meine Probleme mit Harmonie und Jähzorn. Zurzeit ist es mehr Harmonie und zwar, mein Vater war sehr, sehr jähzornig. Aber hinterher war er der beste Mensch, den es
Ja, wie das so ist, mit dem schlechten
Gewissen. Ich war ihm emotional näher verbunden als beispielsweise meine Mutter, die eine sehr kirchlich gesteuerte, leibfeindliche Erziehung mit mir gemacht hatte, wegen der ich dann in... Man kann was sagen im Alter, als Beruf und alles vorbei war. Und zwar, ich war Krankenschwester vom Beruf, Sozialarbeiterin und Kriminalbeamtin, 20 Jahre.
Ja, ja.
Ich habe mich in meinen Berufen und so weiter gut durchgesetzt. Aber damals, um nochmal auf meinen Vater zurückzukommen, meine Mutter war dann furchtbar beleidigt und hat wochenlang nicht mehr gesprochen.
Ja,
darunter habe ich als Kind furchtbar gelitten. Und ich hatte als Kind auch Jähzornausbrüche und als Jugendliche. Und ich habe mir gesagt, es soll dir nicht mal so ergehen wie eben in meiner Familie. Und ich habe das dann sehr in den Griff bekommen.
Ja.
Und zwar hatte ich mich mal mit meinen Kolleginnen, wir hatten über Temperamente gesprochen. Und als ich sagte, ich bin Choleriker, da haben die gesagt, sie doch nicht.
Richtig.
Na, so hatte ich mich im Griff.
Ja.
Aber ich habe mich aber durchgesetzt.
Ja.
Ich hatte da keine Probleme. Aber dann wurde ich frühzeitig krank und bin dann jetzt schon einige Jahre hilfsbedürftig, kann nicht mehr laufen, Rollstuhl und Sessel und brauche Hilfe rund um die Uhr.
Aber jetzt ist doch die Frage, Frau Paten, wie auch Sie damit umgehen können, oder?
Ja, nee. Ich bin noch nicht so weit. Mein Hauptproblem ist jetzt die Harmonie. Und zwar die Jähzorn ist nichts mehr. Im Gegenteil, ich habe mir alles gefallen lassen.
Jawohl.
Weil ich habe mich überhaupt nicht mehr durchgesetzt.
Ja.
Ich rund um die Uhr betreut werden muss und habe Angst, wenn mich einer verlässt, dann stehe ich da.
Ja.
Habe auch Probleme mit meinen Mietern. Die haben mich alle völlig beherrscht. Und zwar, ich hatte eine Harmoniesucht.
Ja, richtig. Das ist sozusagen
eine regelrechte Sucht. Und ich bin noch in Verbindung mit meinem Psychologen, der mich behandelt hatte, wegen der leibfeindlichen Erziehung. Der kommt alle 3-4 Wochen und der hat zu mir gesagt, setzen Sie sich doch endlich mal durch.
Ja, das ist immer so gut gesagt, wenn man das gar nicht geübt hat. Das kann man ja so gar nicht, sondern die Frage ist eben, dass man im Kleinen anfängt. Das, was Sie sagen, das kann ich sehr gut verstehen, das ist so eine Art resignierende Harmonie. Und das, was Sie früher als Jähzorn ausgelebt haben, das geht nun an ihn selbst raus, nicht? Das lassen Sie bei sich, das schlucken Sie runter und das drückt sich irgendwo in Ihren körperlichen Gefühlen aus. So könnte man das vielleicht verstehen. Das heißt, es wäre hier an der Zeit, gegenüber zum Beispiel den Mietern und anderen, in kleinen Dingen sich durchzusetzen. Nicht mal richtig durchsetzen, das ist ja eine völlige Überforderung, sondern mal zu sagen zum Beispiel, was weiß ich, dass die Haustür abgeschlossen wird oder irgendeine Kleinigkeit, wo es nicht so Angst macht, dass man sagt, jetzt wenn das nicht erfolgt, dann ist gleich alles kaputt. Muss man ja erst Vertrauen darin gewinnen, wieder, dass man seine eigene Position durchsetzt. Das heißt, was Sie sagen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie um des lieben Friedens willen und um der Harmonie willen dann das runterschlucken. Und Jähzorn ist ja nur eine mögliche Folge, dies auszuleben. Eine andere Folge ist natürlich, wenn man die Energie gegen sich selbst innerlich richtet, dass dann der Körper irgendwann das auch nicht aushält. Also ich wünsche Ihnen Mut, hier mal im Kleinen, mal nicht mehr sagen, ich will Harmonie, sondern ich will Ich sein und in diesem Ich sein ein harmonisches Miteinander dann erleben. Das geht nicht ohne Reibung ab. Selbstverständlich, aber man kann das schaffen, wenn man es im Kleinen macht. Ich drücke Ihnen die Daumen.
Frau Paten, vielen Dank.
Bitte schön.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Das war Frau Paten aus dem Saarland. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Rheinland-Pfalz. Ich grüße Sie, liebe Hörerin. Hallo.
Also der Fall Heinz und Sophie hat mich sehr tief berührt.
Mhm.
Also wir hatten auch einen Heinz. Mein Vater, sag ich mal, Heinz und die Mutter Sophie.
Mhm.
Aber nur, dass der Heinz seine Frau immer geschlagen hat. Und er hatte viele, viele Kinder. Und hat auch die Kinder in Angst und Schrecken immer versetzt.
Mhm.
Und da sind die, also alle Kinder sind ganz früh aus dem Haus. Jeder hat früh geheiratet und Hauptsache weg von Heinz.
Mhm.
Und er hat die Sprache selbst ins Abseits gebracht. Er ist jetzt 84 und die Sophie ist 79 und sie leidet immer noch unter seinem Jähzorn und in seinem,
also
ich sag mal so, ist manchmal richtig fies.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie wir als Kinder, wie wir uns, weil wir haben uns eigentlich gelöst, sagen innerlich. Und er ist im Abseits, sag ich mal. Und wie können die Kinder sich da in dieser Situation verhalten? Weil so ein 84-jährigen alten Mann.
Kann man nicht mehr, alten Baum kann man nicht mehr so richten, nicht? Das ist so die Geschichte. Man kann sich nur damit arrangieren. Man kann eben im Grunde genommen sagen, dass der Heinz in Wirklichkeit natürlich innerlich ein herzensguter Mensch ist. Und in Wirklichkeit also jemand ist, der es wirklich schön haben möchte und der es schön machen will und der sich dauernd und sein ganzes Leben verbiegt, damit eben dieses so stattfindet. Und er sieht sich dem hilflos ausgeliefert und ich bin ziemlich sicher, dass Heinz mit sich selbst gar nicht zufrieden ist und das gar nicht gut heißt, wie er es macht, aber er kann es eben nicht anders. Und die Frage, die Sie stellen, was können die Kinder tun? Nun, die Kinder können zum Beispiel tun, dass sie überhaupt mal erkennen, wie diese Zusammenhänge sind, wie ich sie versucht habe, etwas darzustellen und damit lernen zu sehen, dass diese Jähzornanfälle ebenso natürlich wie auch körperliche Aggression gegen jemand anders eigentlich Ausdruck von Notzuständen sind, wo der Betreffende sich selbst nicht helfen kann. Und sie können daraus für sich und ihr Leben lernen, dass sie das insoweit anders machen, als sie eben frühzeitig, wenn sie was ärgert, ihre eigene Partei vertreten. Hilft Ihnen das vielleicht ein Stückchen weiter?
Ja, also für mich selber ist es nicht so wichtig, weil...
Aber vielleicht für andere Hörer, das ist ja durchaus wichtig und deswegen ist es auch gut, dass hier diese Dinge gesagt werden.
Ich wollte nur den Heinz erklären, der Heinz und ich meinen, ich habe ihm gedacht, der Heinz ist so hinterhältig.
Ja, nee, der ist so hilflos.
Viele Menschen dachten, Heinz auch ist ein guter Vater.
Ja.
Keine wusste, dass der Monster dahinter war.
Genau wie in der Geschichte, nicht? Nach außen hin. Nach außen hin ist das die heile Welt und innen muss der Druck abgelassen werden.
Ja.
Kennen Sie in vielen Familien, der Herr Kohl hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben, der Sohn von unserem ehemaligen Bundeskanzler, wie er eben als Kind erlebt hat, wie wichtig diese heile Welt nach außen ist. Und das ist natürlich bei Prominenten noch ganz besonders.
Mhm.
Und dieser Druck, der dadurch entsteht, der wird eben, irgendwo muss er hin. Okay?
Ja, danke schön.
Bitte schön.
Ich freue mich schon dazu.
Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, gottesreichen Segen für Sie und Ihre Familie. Gut, jetzt haben wir Frau Zisic am Telefon aus Neuss in Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Sissig.
Sissig, hallo, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ja, Folgendes. Ich habe eine schizophrene Erkrankung und weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Ich bin auch gehbehindert durch einen Unfall seinerzeit, den ich selbst verschuldet habe. Aber ich lebe seit 14 Jahren in einer eigenen Wohnung unter Betreuung, alleine, und bin sehr zufrieden, auch sehr geduldig, was Sie ja eben angesprochen haben, um nicht zu sagen harmoniesüchtig, weil das war im Krankenhaus nicht möglich, da musste man sich immer auseinandersetzen, da musste man immer gehorchen und so. Und das habe ich auch irgendwie übernommen. Aber wenn mir der Gehstock zum 10. Mal runterfällt, dann brülle ich rum, fluche sogar und schrei rum und kriege Wut. Das mache ich aber meistens nur, wenn ich alleine bin.
Ja. Naja, das ist ja eben auch ein wenn Sie so wollen, ein Zorn eben mit Ihrem Gott. Ne? Dass hier ein... Ihr Schicksal, beziehungsweise das, was Ihnen zubereitet ist, nicht so funktioniert, wie Sie das bräuchten eigentlich. Das ist schon verständlich. Und die Schwierigkeit besteht darin, zu lernen, mit sich auch etwas geduldiger zu werden. So aus meiner Fernsicht.
Ja, mit anderen bin ich geduldig, aber mit mir bin ich nicht geduldig.
Sehen Sie, genau, das ist der Punkt, nicht? Mit welchen Menschen leben Sie, verbringen Sie die meiste Zeit mit sich?
Und ich lebe alleine, aber ich habe viele Freunde.
Ja, aber warum nicht? Die Frage heißt einfach, macht es Sinn, dass Sie den Menschen, mit dem Sie am nächsten zusammen sind, nämlich mit sich, viel ungeduldiger behandeln als andere? Das heißt, das gesunde Leben würde heißen, behandle dich so, wie du andere behandelst.
Ja, ja.
Also üben Sie, mit sich geduldiger zu werden, und das geht nur dann, wenn Sie mit den anderen etwas ungeduldiger werden. Ein Stückchen weit. Okay?
Auch keine Angst zu haben, wenn man mal was sagen will.
Nee, warum? Ich meine, wenn das so ist, ist das so.
Vor der Resonanz, dass Sie dann schimpfen oder so.
Ja, das kann ja passieren, dann schimpfen Sie eben. Aber ich bin das los.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, mehr Mut.
Vielen Dank, Herr.
Bitte schön.
Auf Wiederhören, Frau Zisig. Wiederhören. Hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb reden Hörer mit. Sie arbeiten mit am Werkstück Harmonie und Jähzorn. Und jetzt möchte ich den letzten Hörer für heute begrüßen, hier in der Alltagswerkstatt aus Lörrach, Herr Nürnberg. Grüße Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine interessante Erfahrung machen dürfen in der Jugendzeit. Und zwar, dass auch Aggression oder Wut hat tatsächlich etwas zusammengeschweißt, eine Freundschaft. Mhm. Und zwar ein guter Freund von mir, also ich muss dazu sagen, ich bin blind, und der Freund, der hat noch einen guten Sehrest gehabt und hat mich begleitet. Und wir haben uns tatsächlich gestritten, und zwar sehr heftig. Und ich habe gemerkt, jetzt könnte die Freundschaft in die Brüche gehen. Es war also ziemlich Knopf auf Spitz. Jedenfalls fand ich das eine ganz erstaunliche Sache von meinem Freund, dass er mich in seinem Zorn, er war so richtig zornig über mich und hat nicht mehr mit mir gesprochen. Er hat mich wortlos an der Hand genommen, hat mich geführt, und ich habe gemerkt an den Bewegungen, es war also nicht so das freundschaftliche Führen, aber er hat mich geführt bis zu meinem Ziel, bis zu dem Punkt, wo ich mich wieder allein orientieren konnte, und hat mich dann erst wortlos sich von mir getrennt. Und wir haben uns dann ausgesprochen, und ich habe gesagt, diese Fairness, das ist also, wie man sich so im Griff haben kann, in einer Zorn und Wut. Ich hätte es ja verstanden, wenn er gesagt hätte, weißt was, du bist mir jetzt egal, ich lasse dich jetzt einfach stehen, sieh zu, wie du zurechtkommst, du hast mich gekränkt, beleidigt und so weiter. Aber nein, er hat mich geführt und mich quasi auf sicheres Terrain gebracht. Das hat unsere Freundschaft noch gefestigt. Das Vertrauensverhältnis war dadurch viel, viel gefestigter als vorher. Und ich kam nie mehr zu so einer Situation.
Na, weil Sie Vertrauen gefunden haben darin, dass er eben zwar zornig war, aber mit dem Zorn umgehen kann.
Ja,
nicht so wie das, was der Jähzorn ist. Das, was die eine Hörerin gesagt hat, das Schlimme ist ja für die Kinder, dass sie nicht genau wissen, wann dieser Umschlag in dieses wilde Um-sich-Schlagen kommt. Da ist keine Verlässlichkeit drin. Und das Schöne, was Sie an Ihrem Beispiel erzählen, so sind ja alle diese Anrufe, die von Ihnen kommen, so ungeheuer wichtig, zeigt eben, dass hier jemand sich in der Beherrschung im Griff hatte und dass er da eben das zornig war, nicht wütend war. Wissen Sie?
Richtig. ist.
Man kann zornig sein und dann kann man hinterher, wenn die Situation anders ist, diesen Inhalt des Zornes tatsächlich auch zum Ausdruck bringen, kann darüber reden und sagen, du, das hat mich zornig gemacht und viel Aggression in mir, aber das ändert ja nichts daran, dass wir vernünftig miteinander umgehen müssen.
Nee, ich habe ihn dann auch später darauf hingewiesen, genau, und sagt, die Fairness, die tat mir so gut, ja, da kamen ihm fast die Tränen und dann, ja, hat er gesagt, wir sind doch Freunde. Und dann war die Sache aus der Welt. Aber das fand ich so eine wertvolle Erfahrung für mein Leben.
Das ist toll.
Ich wünsche mir einfach für mich, dass ich auch in der Lage bin, einfach hier beherrscht damit umgehen zu können. Das
dafür gilt aber zu üben, nicht,
ja,
wahr?
Ja,
und,
ja,
nicht runterzuschlucken, sondern, nee, eben, nee, angemessen das auch zum Ausdruck zu bringen. Er hat es ja zum Ausdruck gebracht, indem er nicht geredet hat.
So ist es, ja.
Ja, es war schon klar, da ist was. Aber das hat nichts mit der Verlässlichkeit zu tun. Und der Jähzornige zum Beispiel leidet ja eben ganz besonders darunter, dass er es eigentlich gar nicht will und dass das das Ergebnis nicht will. Ja, und dass er eigentlich ja seine Kinder mag, die er gerade beschimpft, oder seine Frau, und nicht anders kann. Und das macht es so hilflos, nicht wahr?
Gut, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, ich bin sehr dankbar über die Anrufe unserer Hörer, Frau Bühler. Weil es ist doch wirklich toll, wenn man hört, was so an Menschen erleben und hier einbringen. Und ich glaube auch, die Hörer, die uns anrufen, sind immer stellvertretend für viele andere, die da nicht durchkommen.
Und vielleicht schlagen wir jetzt einfach nochmal den Bogen, Herr Dr. Derbolowski. Unser Werkstück heute in der Alltagswerkstatt war die Harmonie und der Jähzorn. Und man könnte meinen, ja, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Oder dass vielleicht der Harmonische doch mal jähzornig sein sollte oder wie auch immer.
Ja, also man kann eigentlich sagen, Jähzorn ist, kann die Folge sein oder ist sehr häufig die Folge von falsch verstandenem Harmoniestreben. Das heißt, dass jemand eben entgegen seiner Natur lebt, weil er sagt, ich muss doch Harmonie haben. Und das in sich rein schluckt sozusagen, was da an Ärger und Energie ist. Und nach außen es sozusagen harmonisch aussieht, so wie die eine Hörerin das gesagt hat. Wunderbar. Die Leute waren alle der Meinung, unsere Familie ist die heilste, die harmonischste, die beste, die schönste. Und unter der Decke des stillruhenden Sees geschahen Dinge, die eigentlich ganz entsetzlich sind, wenn man sie so an sich herankommen lässt und wo man sicher sein kann, dass auch keiner der Beteiligten das will. Und was mir persönlich eben sehr wichtig ist, ist, dass Verständnis dafür kommt, dass ein Mensch, der selbst jähzornig ist, lernt sich da anzunehmen, zu sagen, du darfst aggressiv sein, aber eben lerne es zu dosieren. Verurteile dich nicht dafür. Das ist ein Lebendigkeitsimpuls. Das ist ein Zeichen davon, dass du lebendig bist, aber dass du das noch nicht so dosierst und nicht an die Stelle anbringst und dich nicht einbringst, wie es angemessen wäre. Und dadurch entsteht eben dieser Druck. Also ich wünsche allen, die selbst jähzornig sind, dass sie etwas gnädiger mit sich sind. Ich wünsche aber auch, dass die mit ihnen umgehen, akzeptieren, dass der Jähzornige lernen muss, etwas aggressiver und etwas unbequemer und sperriger mit ihnen zu leben und dass sie das begrüßen können.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Das war die Alltagswerkstatt Harmonie und Jähzorn. Das war unser Thema heute mit dem Arzt und Psychotherapeuten, dem Dozenten, Unternehmensberater, Autor Dr. Jakob Derbolowski. Rufen Sie beim Radio Horeb Hörerservice an, wenn Sie Fragen haben zu dieser Sendung, wenn Sie mit Herrn Dr. Derbolowski Kontakt aufnehmen möchten, wenn Sie vielleicht auch eins seiner Bücher lesen möchten. Liebenswert bist du immer, ist aus seiner Feder zusammen mit seinem Vater entstanden. So schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Das ist der Untertitel. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 08323 9675 110 oder gehen Sie ins Internet auf horeb.org. Wiederholt wird die Sendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Sie können sich aber auch die Sendung herunterladen über unseren Podcast-Angebot horeb.org. Das ist unsere Webadresse. Der Radio Horeb CD-Dienst ist erreichbar unter der 08323 9675 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.